wir zum nächsten Thema.
Alles klar, dann machen wir weiter mit der Sozialpolitik. Und da als Einstiegsfrage, ob sich Ihre Partei auch für queere Menschen einsetzen möchte und falls ja, welche Maßnahmen eben ergriffen werden sollten.
Also wir haben, das hat uns eingebracht, unter anderem die Frage, wie Verantwortungsgemeinschaften in Zukunft aussehen, ob es zwei Menschen sind, zwei Menschen des gleichen Geschlechts etc. pp., Verantwortung füreinander zu übernehmen, für Kinder zu übernehmen. Das hat uns eingebracht, dass Herr Blume ist Generalsekretär der CSU. Und ihr könnt mal im Internet googeln, Argumente der CSU, und dann haben die so einen Flyer rausgebracht, wo für jede andere Partei drinstehen, was gegen diese Partei spricht. Also 10 Argumente gegen die FDP, 10 Argumente gegen die SPD, 10 Argumente gegen die Linkspartei, gegen die Grünen und so weiter. Ein Punkt unseres Einsatzes sozusagen für queere Menschen, ein Punkt war, Punkt, keine 6 oder 7, dieses Programms der CSU, weil die FDP Mutter und Vater abschaffen will, was natürlich totaler Bullshit ist. Aber daran sieht man, wenn Konservative versuchen, unsere Vorstellung zu lesen für Verantwortungsgemeinschaften unabhängig vom Geschlecht, dann zeigt das, dass manche das nicht so ganz kapiert haben. Also das bezieht sich natürlich ausdrücklich auch auf die Frage von der Möglichkeit der Adoption beispielsweise. Ich glaube, dass es keine Frage des Geschlechts ist, sondern es ist ausdrücklich eine Frage, ob Menschen verantwortlich zum Beispiel mit Kindern umgehen können. Und von daher natürlich, also ich meine, wenn eine Partei Freiheit im Namen trägt dann, und Liberalismus die dahinterstehende Philosophie ist, dann ist sowas quasi selbstverständlich. Also der Einsatz der Ehe für alle und so weiter spricht Bände, wobei ich neidlos anerkenne, dass es am Ende Angela Merkel war, die die Ehe für alle durchgesetzt hat. So viel gehört gegen ihre eigene Partei. Das gehört zur Fairness dazu. Aber das sind alles Programmpunkte, die ja, wo die FDP, würde ich schon mal sagen, eine Tradition hat.
Ja, vielen Dank. Dann geht es jetzt Richtung Rente und zwar, wie Ihre Partei die bisherige Rente reformieren möchte. Ich hatte in einer Rede von Ihnen mitbekommen, dass Sie dort eine Aktienrente, die gesetzlich eingeführt werden soll, angesprochen haben. Wie soll das denn sozusagen aussehen?
Genau, Hintergrund war das, was ich vorhin schon erzählt habe, dieser große Zuschuss aus dem Steuerhaushalt in die gesetzliche Rentenversicherung. 100 Milliarden, gut 100 Milliarden jedes Jahr aufwachsen. Das hat mir die macht mir halt Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass dadurch das, was wir an Möglichkeiten haben, an Zukunftsinvestitionen staatlicherseits, immer kleiner wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das auf andere Füße stellen. Und ein Vorschlag, den Schweden schon vor vielen Jahren gegangen ist, ein Weg, ist, ein Teil der gesetzlichen Rente aktienbasiert zu machen. Was heißt das? Also bisher ist es so, wer heute, also wenn ihr jetzt einen Job anfangt, dann zahlt ihr in die gesetzliche Rentenversicherung einen Pflicht Beitrag in die gesetzliche Rentenversicherung und dieses Geld wird nicht irgendwo hingelegt oder so, sondern es wird direkt an die heutigen Rentner ausgezahlt. Das Ganze heißt Umlagesystem. Also es wird euch weggenommen und umgelegt auf sozusagen die Rentnerinnen und Rentner der heutigen Generation. Und die Idee einer gewissen Kapitaldeckung, also einer, wie wir es genannt haben, gesetzlichen Aktienrente, ist ein Teil, nämlich 2 Prozentpunkte von den 18,6, ist zurzeit der Beitrag. Paritätisch finanziert von Mitarbeitern, also Arbeitnehmern und Arbeitgebern, einen Teil, nämlich 2 Prozentpunkte, anzulegen in internationale Kapitalmärkte. Das heißt jetzt nicht alles auf eine Aktie, also das ist jetzt nicht nur, keine Ahnung, alles in Bitcoins oder sowas, das ist jetzt keine Aktie, aber ihr wisst, was ich meine, also es ist jetzt kein Risikoding, sondern ich weiß auch, ob euch ETFs was sagen, das sind Finanzprodukte, die sehr breit streuen sozusagen, die durchschnittliche Rendite des Marktes mitnehmen. Und die Idee hinter so einem Staatsfonds ist, dass es die durchschnittliche Rendite der Weltwirtschaft mitnimmt. Die ist zum Glück immer nach oben. Wer die nach unten geht, ist ohnehin Essig, weil dann geht es der umlagefinanzierten Rente auch schlecht, weil dann Leute Jobs verlieren, es gibt keine Rentenzahlungen mehr, also keine Einzahler mehr und so weiter. Also das ist, es gibt immer so ein Gegenargument der linken Seite, sagt, ja, ganz furchtbar an Kapitalmärkte, alles Kapitalismus, was die FDP da will. Ja, ich sage nur, die umlagefinanzierte Rente hat das gleiche Problem. Wenn es schlecht mit der Wirtschaft läuft, dann verlieren Leute ihre Jobs, zahlen nicht mehr die Rente ein und heutige Rentner leiden darunter auch. Aber wir erleben natürlich und hoffen natürlich, dass die Weltwirtschaft insgesamt wächst und zwar stärker als Deutschland. Und genau davon profitiert die gesetzliche Aktienrente, indem man 2 Prozentpunkte jeden Monat nimmt und in einen solchen Fonds, der total breit investiert ist, anlegt. Das Geld, wenn ich zu technisch werde, wird dann in den letzten Jahren vor Renteneintritt umgeschichtet in, nennt sich mündesichere Anleihen, also Staatsfonds und ähnliches, so fest angelegt, dass es nicht mehr von den Aktienmärkten abhängig ist. Denn die Tendenz ist zwar nach oben, aber natürlich haben wir bei Corona gelernt, geht es auch mal kurzfristig nach unten für ein halbes Jahr und dann geht es wieder nach oben. Und damit diese Dips sozusagen ausgeglichen werden, wird in der letzten Phase das dann in sichere Anleihen sozusagen überführt. Die haben dann eine viel geringere Rendite. Die Rendite hat man die Jahrzehnte davor gemacht und dann ist der große Vorteil, dass aus dem Umlagesystem nicht mehr so viele Ansprüche da sind, aber aus dem kapitalgedeckten Stock, wo das Geld real da ist, das ist in einem Fonds dann richtig investiert und kann dann ausgezahlt werden als verrentetes Produkt, also als Rentenzahlung jeden Monat. Deswegen haben mein Kollege Johannes Vogel und ich das mal in die Diskussion gebracht. Er ist in Deutschland ein revolutionärer Vorschlag, aber spannend. Wir haben sogar von eher linken Organisationen, also zum Beispiel die Bundeszentrale Verbraucherschutz, hat gesagt, es ist eine gute Idee, was die FDP, oder es ist eine bemerkenswerte Idee, die die FDP gemacht hat. Und wir haben auch einen Gutachter gefunden, der das durchgerechnet hat. Und siehe da, tatsächlich ist das finanzierbar. Ja.
Alles klar, dann gehen wir jetzt über zum Thema Sterbehilfe. Und zwar haben Deutschlands Nachbarländer Belgien, Niederlande und Luxemburg ja ein recht liberales Sterbehilfegesetz im Gegensatz zu Deutschland. In allen drei Ländern sind die aktive Sterbehilfe zugelassen. Und wie sehen Sie oder Ihre Partei das auch in Deutschland, sich eben ein Beispiel an diesen Ländern zu nehmen?
Also es gibt eine große Mehrheit in der FDP. Es ist eines der klassischen Themen im Deutschen Bundestag, die weniger an Parteigrenzen sich orientieren, sondern weil es Gewissensentscheidungen sind, jeder Abgeordnete für sich sozusagen eine Meinung findet. Deswegen werden dort oft Gruppenanträge gestellt. Also es ist nicht so, dass jetzt keiner, die FDP macht einen Antrag und Koalition macht einen Antrag, sondern hier ist es tatsächlich so, und so wurde das Thema in den letzten anderthalb Jahren auch diskutiert, dass es da Gruppenanträge gab, die parteiübergreifend waren. Also da war es nicht an Parteigrenzen orientiert, weil es eine Gewissensfrage ist. Mehrheitlich sind Mitglieder der FDP, aber auch die Abgeordneten im Bundestag für eine Liberalisierung bei der Sterbehilfe, also für mehr Möglichkeiten, Sterbehilfe zu erlauben, nicht kommerziell, das ist immer wichtig dazu zu sagen, weil wir in Deutschland halt sehr, sehr restriktiv sind. Gleichwohl, das, dann sieht man vielleicht, dass es ein Gewissensthema ist, habe ich schon, also schwingt bei mir schon immer noch die Sorge mit, dass es nicht dazu führt, dass ein gesellschaftliches Klima des Drucks sozusagen auf Sterbehilfe entsteht. Also nach dem Motto, du bist sterbenskrank, willst du deinen Angehörigen noch zur Last fallen? Das sind so Debatten, wo auch durchaus die Niederlande kritisch darüber diskutieren, wenn sie jetzt ihr System evaluieren und sich die Frage stellen, führt es auch dazu, dass Menschen dann einen gesellschaftlichen Druck verspüren, niemandem mehr zur Last zu fallen. Ich finde, das muss man zumindest mal diskutieren. Aber ich bin, Privatmeinung jetzt, oder persönliche Meinung, durchaus dafür zu liberalisieren. Allerdings warne ich davor, jetzt einfach alles sofort zu erlauben und zu sagen, der Staat guckt nicht mehr hin. Und insbesondere eine Kommerzialisierung hielt ich jetzt für keinen schlauen Weg, weil es halt die Beendigung des Lebens ein sehr krasser Eingriff ist und das muss wohl überlegt sein und ich glaube, insbesondere wenn wir in Verbindung mit psychischen Krankheiten darüber sprechen, müssen auch schon Profis raufgucken können. Also es darf nicht einfach so mit Fingerschnips möglich sein, glaube ich. Das ist meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, da gibt es jetzt nicht so die FDP, CDU und Grüne Meinung oder SPD Meinung, sondern das ist eine parteiübergreifende Diskussion.
Okay, und als kleine abschließende Frage noch zur Sozialpolitik, und zwar, was Sie und Ihre Partei von einem einheitlichen verpflichtenden Gendern halten.
Mein Problem ist immer, was ist einheitliches Gendern? Also wenn man bei Wikipedia mal nachschaut, ist sogar, meine Damen und Herren, schon Gendersprache irgendwie, aber wahrscheinlich keine befriedigende Gendersprache. Ich tue mir ein bisschen schwer und ich glaube, das ist etwas, wo wir nicht verpflichten sollen als Staat, sondern der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, selbst Sprache weiterzuentwickeln. Ich tue mir ein bisschen schwer mit so einer, mit der einen Lösung, die für alle richtig ist. Sprache darf, Sprache soll sich weiterentwickeln und dazu gehört natürlich auch eine viel bessere Abbildung aller Geschlechter in der Sprache. Aber ob es der Unterstrich, das Binnen-I, das Sternchen ist oder sowas, also ich finde, es gibt nicht die eine beste Lösung, es richtig zu machen. Und deswegen hielt ich jetzt nicht so wahnsinnig viel davon, ist sozusagen allen, auch Unternehmen der Privatwirtschaft, aufzuerlegen, so habt ihr zu schreiben und nicht anders. Alles andere ist quasi verboten. Das ist aber vielleicht so ein bisschen dem liberalen Innenboden, dass er sich dagegen wehrt, wenn der Staat sagt, so muss es sein und nicht anders. Aber für mehr Sensibilität würde ich politisch werben wollen, ehrlicherweise. Weil das ist eher ein gesellschaftspolitischer Auftrag als ein Auftrag des Gesetzgebers aus meiner Sicht. Wie ist denn das eigentlich im Unterricht heutzutage? Also wie habt ihr auch das?
Also in vielen Unterrichten ist es einfach noch gar nicht angekommen. Also es ist auch von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich. Okay. Also ich persönlich habe keine einzige Lehrkraft, die da fest drauf besteht, dass wir gendern. Einige vertreten eben auch die Ansicht, dass es eben vollkommen okay ist, nicht zu gendern, weil das eben aufgrund der Grammatik ja so gegeben ist, dass es eben grammatikalisch richtig ist und man damit eben quasi das grammatikalische Maskulin zwar benutzt, aber es eigentlich neutral ausdrückt. Und das ist halt auch unter den Schülern so ein bisschen umstritten, wie man das jetzt macht. Und dementsprechend wird es einfach so ein bisschen, wenn man so sagen will, frei nach Schnauze.
Okay, okay. Also wirklich gerade Work in Progress, könnte man sagen.
Ja.
Ja, okay. Ja, spannend. Also es gibt sozusagen keine Fehlerkorrekturbögen, wo man sagt, das so muss geschrieben werden und nicht anders. Unis haben ja damit angefangen teilweise, damit wieder mit Kritik und zurückgenommen und so, aber ein
bisschen noch. Also ich persönlich versuche es regelmäßig, also auch in der Schriftsprache zu berücksichtigen. Ich glaube, bei meinen Tafelanschrieben ist es tatsächlich da. Ich versuche es auch in der Sprache zu berücksichtigen und fände es ehrlich gesagt sehr schön, wenn die Lehrbücher es aufgreifen. Das würde uns helfen.
Da ist nichts drin bisher, ne?
Nein. Um so klischeefreie Berufsorientierung beispielsweise hinzubekommen, Rollenbilder aufzubrechen, da wäre die Anpassung der Lehrwerke ehrlich gesagt sehr sinnvoll.
Okay.
Ja. Da ist es leider noch nicht drin. Nein. Ja. Also zumindest nicht flächendeckend. Und ich denke, so ein lieber Umgang insgesamt, gerade auch im Politik-Wirtschaftsunterricht macht schon Sinn, um eben genau diese Rollenbilder aufzubrechen. Ja. Finde ich persönlich wichtig, ja. Aber es gibt keine strikten Vorgaben.
Ja. Okay.